Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, sagt der Herr Jesus. Und mit diesem Wochenspruch heißen wir Sie ganz herzlich willkommen in einer sehr neuen Umgebung. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir freuen uns, dass wir Gottesdienst machen können. Ich sage jetzt einfach nur ein paar kleine Sätze. Manches ist ja anders, wenn man umzieht. Das wissen wir. Also unser Klavier hat den Umzug zum Beispiel nicht sehr gut verkraftet, hat man den Eindruck. Und es klingt schon anders als der Flügel, das müssen wir jetzt einfach zugeben. Aber wir bleiben dran. Wie heißt es, wir arbeiten daran, gell? Genau. Ja, dann haben Sie ja unseren neuen Eingang schon ausprobiert. Das hat vor allem auch den Grund, wenn es im Winter sehr kalt sein wird, möchten wir nicht diese hintere Türe immer offen haben und dann dafür eine Stunde hier frieren. Deshalb haben wir gedacht, wir spuren lieber diesen Eingang ein. Aber es gibt manche Gäste, die gehbehindert sind und denen möchten wir den weiten Weg ersparen. Also, dass Sie sich nicht wundern, wenn es da wieder mal eine Ungleichbehandlung gibt. Ja. Dann wird am Ende vom Gottesdienst auch der Büchertisch wieder eröffnet sein. Wir werden die Stühle zur Seite räumen, dass sie dann Platz haben. Und man darf gerne dann auch beim Verlassen am Ende des Gottesdienstes, da können Sie gerne auch durch diese Türe gehen. Wenn wir dann frieren, ist es nicht mehr so schlimm. Ich hab heute Morgen gedacht, wie gut wir können uns gewöhnen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und dann freue ich mich sehr, dass wir heute Besuch aus Eidlingen haben und dass Schwester Gieselheid extra angereist ist mit Frau Walter zusammen. Und das ist doch ein wunderbar verheißungsvolles Thema. Danke, dass du da bist. Und dann wird der Herr Jesus uns segnen.
Ja, ich begrüße Sie auch noch einmal ganz herzlich. Also ich bin nicht zum ersten Mal in Villingen. Ich mache hier sehr gerne Urlaub. Aber predigen tue ich heute zum ersten Mal. Herzlich willkommen, alle, die auch noch draußen stehen. Jetzt Frage, können Sie mich verstehen? Okay, gut. Abgesehen von meinen Schwestern kenne ich Sie ja nicht und Sie kennen mich auch nicht. Aber das Schöne ist, dass Jesus uns kennt und dass wir durch ihn miteinander verbunden sind. Und ich denke, dass im Himmel wir einmal alle Namen kennen werden. Dann wird das sehr, sehr schön sein. Jetzt freuen wir uns, dass wir in seinem Namen miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Miteinander wollen wir jetzt den Psalm 103, ein paar Auszüge, lesen. Denn zu dem Thema Gott wirkt durch Gnade ist das einer der Psalmen, der da wunderbar zu passt. Wir beten und loben Gott miteinander. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind, dass jeder von Ihnen ein gekröntes Haupt ist. Wir haben es eben gelesen. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist doch etwas Wunderbares. Das sind Kronen, die uns wirklich gut tun. Ich bete. Herr Jesus, wir konnten heute im großen Frieden, in großer Freiheit aufwachen, aufstehen, frühstücken. Wir danken dir für diese unverdiente Gnade. Und überall auf der Welt leiden Menschen unter Katastrophen oder Verfolgung. Und wir befehlen sie dir in besonderer Weise an, bitten dich für sie, für die Angehörigen, dass du dich ihnen als der Gott allen Trostes offenbarst und dass sie auch in all dem Schweren deine Gnade erkennen können. Und für uns erbitten wir, dass du zu uns redest, dass du uns segnest, dass du uns mit deiner Gegenwart erfreust. Amen. Es ist Urlaubszeit. In meinem bekannten Kreis reiste jemand durch die Bretagne, jeden Tag woanders, um eine Sehenswürdigkeit nach der anderen zu betrachten. Kirchen, Klöster, Städte, die Küste, und als vielgesehene kehrte sie wieder zurück und freut sich schon auf den nächsten Urlaub. Ja, es gibt sehr viel Sehenswertes in unserer Welt, Geschichtsträchtiges, Glanzvolles, Bewundernswertes, wie zum Beispiel unser schöner Schwarzwald. Genauso schön wie die Bretagne. Aber es kommt nicht im Entferntesten an das heran, was einst ein paar einfache Männer in Israel sahen: die Herrlichkeit Gottes. Der Fischer und Jünger Johannes kannte aus dem Alten Testament die Aussagen Gottes über sich selbst: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. So hatte sich Gott einst dem Mose offenbart. Als dann Johannes mit seinem Bruder Jakobus und vielen anderen Jesus Christus nachfolgte, erlebten und erkannten sie das Erstaunliche und das Herrliche. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Aus seiner Fülle haben wir ja alle geschöpft. Eine Gnade folgte auf die andere. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gott wirkt durch Gnade in seinem Sohn. So ist mein erster Punkt: Gottes Gnade ist mächtiger als die Macht der Sünde. Gnade gehört zur Wirkungsweise Gottes, und in Jesus Christus ist diese Gnade in vollem Umfang für uns sichtbar geworden. Gottes Schönheit, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Treue und Barmherzigkeit, mit einem Wort, seine Herrlichkeit, offenbart er uns in seiner Gnade in Jesus Christus. Und deshalb sprach der Engel zu den Hirten in der Weihnachtsgeschichte: Ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist heute der Retter geboren. Mit Jesus beginnt die Zeit der Gnade. eine kleine Rückschau auf unseren Ursprung. Ich erinnere uns daran, dass wir die Herrlichkeit, die ursprünglich unser Menschsein und unsere Ebenbildlichkeit ausmachte, dass wir sie verloren haben. Denn der Mensch will selbst herrlich sein, ohne Gott. Und seitdem lebt jeder Mensch unter der Herrschaft und der Macht der Sünde. Bis heute werden in den Kriegen tausende Soldaten und Menschen geopfert, damit die Selbstherrlichkeit einiger weniger befriedigt wird. Die menschliche Selbstherrlichkeit trägt den Charakter der Sünde in sich, weil sie Gott den Dank und die Ehre verweigert. Der Pfarrer Klaus-Jürgen Diehl sagt zur Sünde: Die Sünde hat universalen Charakter. Sie gehört zur Grundbefindlichkeit eines jeden Menschen. Der Mensch als Sünder ist zwar fähig zu einzelnen guten Taten, aber eben nicht zum Guten schlechthin, weil sein Wesen von der Sünde durchsäuert ist. Die Folge unseres menschlichen Dilemmas ist für uns Gottes Gericht mit Endstation Hölle. Viele erleiden schon hier auf dieser Erde Höllenähnliches, weil sie das Zerstörerische der Sündennatur tagtäglich erleben, in Gewalt, Gehässigkeiten aller Art, in Verfolgung und anderen Nöten. Doch viel schlimmer ist das ewige Getrenntsein von Gott. Und Jesus beschreibt diesen Zustand mit Heulen und Zähneklappern im Feuerofen. Ich zitiere aus Matthäus 13: Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Wie geht jetzt der Mensch mit seiner Gottverlorenheit um? Und wie gehen wir mit unserer Sündhaftigkeit um? Seit jeher versucht der Mensch in seiner Verlorenheit auf unterschiedliche Weise, sich selbst mit Gott zu versöhnen und geht dabei sehr oft sehr gnadenlos vor. In alten Religionen wurden Menschenopfer gebracht, meist waren es Kriegsgefangene, aber auch viele Kinder, Frauen und junge Männer. Sie sehen hier eine Abbildung aus dem Aztekenreich um 1450. Die Azteken haben sogenannte Blumenkriege geführt, das war nur, hat nur eine Absicht gehabt, viele Gefangene zu machen, die sie dann ihren Göttern opferten. Der religiöse Mensch versucht alles, um seinen Gott gnädig zu stimmen, egal aus welcher Kultur er kommt. Und obwohl wir als Christen wissen, dass wir uns Gottes Zuwendung nicht durch eigene Anstrengung verdienen können oder den lebendigen Gott gnädig stimmen können, steckt doch auch in uns der Versuch, durch eigene Anstrengung vor Gott gut dazustehen. Der Reformator Martin Luther ist ein prominentes Beispiel dafür. Er versuchte durch Selbstkasteiung und gute Werke Gottes Gebote zu erfüllen, bis sich ihm Gottes Gnade offenbarte. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder unsere Motive prüfen, warum wir etwas tun. Meine Cousine musste ja durch eine schwierige Zeit, und dann sagte sie zu mir, sie musste dazu ins Ausland reisen, also da gehe ich sofort in die Kirche. Dann sage ich, ja, warum? Ja, damit Gott hilft. Dann sage ich, dazu brauchst du nicht in die Kirche gehen, der hilft dir auch so, wenn du ihn darum bittest. Aber ich denke, da steckt in uns drin, irgendetwas zu tun, weil wir Gottes Gnade vielleicht nicht immer ganz vertrauen. Ich möchte auch noch ein paar andere Beispiele nennen. Wer moralisch und ethisch ganz gut vor sich selbst dasteht, der macht seine Moral und das Halten der Gebote zum Götzen. Er braucht Gottes Gnade nicht. denn ihm geht es nicht um die Liebe zu Gott, sondern derjenige meint im Tiefsten, ein Recht auf den Himmel zu haben, weil er sich ja solche Mühe gibt, die Gebote zu halten und ein gutes Leben zu führen. Er hält die christlichen Regeln ein und merkt nicht, dass er am ersten Gebot vorbeilebt. Da kommen dann auch solche Äußerungen, ja? Okay, gehe ich einfach zum nächsten. Entschuldigung. Was ich sagen wollte, als meine Mutter war sehr schwer krank, viele Jahrzehnte, und was haben die Leute gesagt? Das hat sie doch nicht verdient. Kennen Sie diese Sätze? Ja, das hat sie doch nicht verdient. Wir haben gar nichts verdient. Wir haben kein Recht auf nichts von Gott her gesehen. Es ist alles Gnade. Wer so lebt, erliegt der Selbstgerechtigkeit, so wie Jesus es in einem Gleichnis schildert. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden. Ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Ich. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Gott kann und will dem reuigen Sünder gnädig sein, immer wieder, Augenblick um Augenblick. Dem selbstgerechten Menschen gegenüber kann er es nicht. Wer nicht auf die vollkommene Erlösung durch Jesus Christus für sein Leben und Sterben vertraut, steht auf verlorenem Posten. Selbstgerechtigkeit, ich versuche durch meine Anstrengung Gott zu gefallen. Mein Ruhm ist, was ich für Gott tue. Es fällt uns Menschen sehr schwer, allein aus Gnade zu leben. Erst eine totale Kapitulation unter dem Kreuz Jesu eröffnet den Zugang zum Raum der Gnade. Zählen wir manchmal auch wie der fromme Mann in der Geschichte auf, was wir alles für Gott tun, weil wir uns vielleicht nicht sicher sind, ob wir von ihm angenommen sind? Oder um unser Ich aufzupolieren, indem wir die Fehler und Schwächen anderer aufzählen und gerne darüber tratschen, natürlich als Gebetsanliegen. Und denken Sie, oder denken Sie, dass Gott Ihre Gebete nicht erhört, wenn Sie nichts vorzuweisen haben und sich unwürdig fühlen? Vertrauen Sie der Gnade Gottes immer und überall. Sie genügt. Denn Gott hat alles für uns getan. Für Gott gilt allein die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz erworben hat. Ich verlasse mich in keinster Weise auf irgendetwas in mir selbst, sondern vertraue allein auf das, was Gott mir in Jesus Christus zuspricht. Ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir. Jesus hat meine Schuld getragen und für meine Sünde mit seinem Leben bezahlt. ein leistungsorientiertes christliches Denken, ich bin, was ich schaffe, lebt an der Gnade vorbei, lebt im Selbstbetrug. Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Mein Ruhm ist, dass Gott in seiner Gnade mich erlöst hat und ich sein geliebtes Kind bin. Etwas anderes brauche ich nicht und will ich auch nicht. Es heißt in Römer 5, Vers 20, und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Vielleicht hilft uns folgende Geschichte, das ein bisschen zu verstehen. Der 6-jährige Sohn eines Mannes wird von einem Verbrecher entführt und ermordet. Wie unvorstellbar groß muss das Leid des Vaters sein, und vermutlich wird er den Mörder zutiefst hassen. Das versteht jeder. Der Täter wird gefasst und verurteilt. Das ist die Gerechtigkeit des Gesetzes. Aber der Vater des ermordeten Sohnes zahlt für den Mörder eine hohe Kaution und kauft ihn frei. Der Mörder wird entlassen. Der Vater vergibt dem Mörder, nimmt ihn in sein Haus auf und adoptiert den Mörder seines Sohnes als sein eigenes Kind. Unmöglich, unvorstellbar. Das ist Gnade. So ist Gott. Wir sind die Mörder seines Sohnes. Und er sagt, vertrau mir, ich möchte dich als mein Kind adoptieren. Ich habe dich freigekauft. Unsere Lebensschuld ist vergeben. Die einzige Bedingung, dass der Mörder dem Vater glaubt, dass die Schuld getilgt ist und dass er das Geschenk der Gnade annimmt. Nun, wie geht der adoptierte Mörder mit dem Geschenk der Gnade um? Vielleicht ist da ein Rest Misstrauen, ob der Vater sich nicht doch eines Tages an ihn rächt. Und um dem vorzubeugen, bemüht er sich redlich, dem Vater alles recht zu machen. Er übernimmt jede Arbeit, die der Vater ihm gibt, versucht irgendwie, das zugefügte Leid zu mildern und hat doch keinen Frieden. Die eigene Schuld steht Tag für Tag vor seinen Augen. Und das ist die Gefahr mancher Christen. Die Erlösung wurde angenommen, aber man bemüht sich weiterhin aus eigener Kraft Gott zu gefallen und die Vergebung durch gute Taten zu verdienen. Man verlässt sich nicht auf die Liebe des Vaters, sondern auf seine guten Taten als Christ, ohne zu wissen, ob Gott der Vater mit ihm zufrieden ist. Unfreiheit pur. Aber die Geschichte geht weiter. Eines Tages hält der ehemalige Mörder es nicht mehr aus und verschwindet. Er bedient sich vorher im Safe des Vaters mit einer Menge Geld, er nimmt sozusagen die Gaben des Vaters und reist in eine andere Stadt. Er kann von dem, was er dem Vater genommen hat, ganz gut leben. Aber auch da findet er keinen Frieden. Er wird zum Alkoholiker, weil er vergessen will, vertrinkt das Geld und schläft bald auf der Straße. Eines Tages rüttelt ihn ein Mann wach und er erkennt voller Schrecken den Vater. Der Vater bittet ihn, komm nach Hause, mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dir doch schon lange verziehen. Ich kann nicht, antwortet der ehemalige Mörder, meine Scham ist zu groß, ich kann mir das nie verzeihen, was ich dir angetan habe. Der Vater bittet wieder, lass doch deinen Stolz hier im Dreck der Straße zurück und nimm die Gnade an, die ich dir geschenkt habe. Mit mir und bei mir kannst du neu anfangen. Was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ist der mächtigste Gnadenakt, den es je gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Seine Gnade ist mit jeder Schuld und Sünde fertig geworden. Und ich hoffe, dass uns das immer wieder ganz tief ins Herz hineinfällt. Weil, wenn wir mit dieser Gnade leben, kann sich das neue Leben entfalten. Es gibt nichts Herrlicheres. Ich fasse diesen Punkt noch einmal zusammen. Ohne Gott sind wir der Hölle ausgeliefert. Unsere eigenen Anstrengungen, Gott gnädig zu stimmen, genügen nie. Jesus hat alles für uns getan und deshalb gilt: Allein Jesus, vertrau seiner Gnade. Meine Frage, können Sie sich noch konzentrieren? Sonst singen wir. Ja, geht noch? Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Ich habe nur zwei Punkte, Sie können also ganz beruhigt sein. Also Gnade, die Grundlage des neuen Lebens. Bevor wir uns jetzt noch diesem Punkt richtig zuwenden, müssen wir ja noch klären, was Gnade eigentlich ist. Das Wort kommt sehr oft in der Bibel vor, also in manchen Übersetzungen 300 Mal, in anderen weniger, dafür ist dann oft Treue oder Wahrheit gesagt. Gnade ist Gottes Art zu handeln, hatten wir ja schon gesagt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Gnade bedeutet im Urtext etwas, was erfreut. Es bezeichnet ein Verhältnis des Wohlwollens und der Barmherzigkeit. Ich möchte Sie jetzt einfach mal so spontan für sich fragen: Haben Sie dieses Empfinden, wenn Sie an Gott denken, an unseren Vater? Er ist mir wohlgesonnen, er freut sich über mich. Er ist voller Barmherzigkeit mir zugewandt. Wissen Sie, wenn man so einen Vater hat, da kann es einem nur gut gehen als sein Kind. Also versuchen wir es nochmal runterzubrechen. Wenn ein König einen Verbrecher begnadigt, dann zeigt das, dass er ihm gegenüber barmherzig ist. Der Verbrecher hat sich seine Freiheit nicht verdient. Und wenn ein König einem seiner Minister einen bevorzugten Posten gibt, zeigt das, dass der Minister in der Gunst des Königs steht. Er erlebt seine Gnade. Und wenn mir jemand von Ihnen ein Auto schenkt, dann stehe ich in seiner Gunst. Das ist auch Gnade. Und Ralf Luther hat es so formuliert, wie wir es hier sehen: Das Neue Testament versteht unter der Gnade Gottes immer sein unmittelbares Eingreifen, Helfen und Geben. Wo Gnade ist, ist göttliche Fülle. Die Grundlage unseres Glaubens ist Gnade. Allein, dass wir die Wahrheit glauben können, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist Gnade. Und nicht ein Verdienst unseres Intellekts, unserer Klugheit oder unserer Einsicht, unserer Frömmigkeit. Wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich dafür ein festes Fundament, eine solide Grundlage. Und wenn ich stärkere Muskeln bekommen will, dann benötige ich als Grundlage eine eiweißreiche Kost. Schokolade hilft da leider nicht. Das feste Fundament unseres Glaubens ist Gnade, nicht das, was wir tun. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Sie ist die Grundlage unseres Lebens als Christ. Gnade ist Gottes unverdientes Geschenk. Gnade ist das, was uns erfreut. Gnade ist göttliche Fülle. Und wir stehen in der Gunst des allerhöchsten Königs Jesus. Dazu möchte ich uns jetzt noch aus dem Epheserbrief ein paar Stellen lesen. Ich habe, okay, jetzt kommt nochmal eine Zusammenfassung. Selbstgerechtigkeit heißt, ich will und muss durch meine Kraft. Und Gnade heißt, ich will und kann durch Gottes Kraft. Ich lasse nur ein bisschen setzen. Also Gnade, ich will und kann durch Gottes Kraft. Jetzt kommen wir zum Epheser-Text. Ich lese ein bisschen mehr, als dort angeschlagen ist. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das ist das Fundament des neuen Lebens. Wir wissen, dass das neue Leben gelebt werden will, ansonsten ist es ja kein Leben, sondern glaubenslose Theorie. Und deshalb schreibt Paulus weiter, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich weiß ja jetzt nicht, was Sie schon Gutes heute getan haben. Vielleicht haben Sie schon das Frühstück gemacht oder was auch immer. Sind Sie sich dessen bewusst, dass auch diese guten Taten Gott eigentlich schon vorbereitet hat? Natürlich steht er jetzt nicht im Himmel und kocht, aber ich finde es so faszinierend. Ich kann das fast nicht denken, dass Gott alles vorbereitet hat für uns, was wir dann Gutes tun sollen. Also von daher ist ja die Bibel auch, sagt sie uns sehr deutlich, wir sollen das dann auch tun, wenn er uns Impulse gibt. Ist manchmal gar nicht so einfach. Ich bin manchmal ziemlich bequem und denke dann, das habe ich mir bestimmt selbst ausgedacht. Aber Sie wissen ja, Gott lässt einen dann keine Ruhe, bis man aufsteht und die Dinge tut. Woran merke ich, dass ich aus Gnade handle und nicht aus mir selbst? Da hat jemand mal gesagt, das war eine amerikanische Bibellehrerin, Gnade konzentriert sich auf das Wesen und Wirken Gottes. Und wir selbst messen uns nicht mehr so viel Bedeutung zu. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir ja sagen, dass wir ganz viel um uns selbst kreisen, wie so ein Brummkreisel. Ja? Immer wieder denken wir an uns und wie andere sich zu uns verhalten und wie sie sich benehmen und ob ich jetzt beachtet wurde oder ob ich nicht beachtet wurde und wie hat der oder die mich schon wieder angeguckt und was redet die wohl über mich? Diese ganzen Dinge, die so im kleinen Alltag immer mit uns gehen. Und stattdessen sagt Gott, konzentrier dich doch auf mich. Ich bin doch dein liebender Vater. Freu dich an mir. Freu dich an meiner Gnade. Alles, was du heute brauchst. Und wenn du durch den Tag zitterst, und damit meine ich jetzt nicht nur das Körperliche, die körperliche Schwachheit, manchmal sind es die Ängste, die einen umtreiben. Manchmal die Schlaflosigkeit. Es gibt ja so vieles. Und Gott sagt, konzentrier dich auf mich. Meine Gnade ist da für dich. Ich helfe dir. Ich stärke dich. Ich konzentriere mich durch die Gnade mehr auf Gottes Wesen und Wirken in meinem Alltag. Ich nehme täglich aus der Lebensfülle, die Jesus gibt. Er gibt mir alles, was ich brauche, um so zu leben, dass Gott an mir Freude hat und kann diese Gnadenfülle weitergeben. Also, ich muss nochmal zurück. Wir haben hier den römischen Brunnen. Und Sie wissen ja, eine Schale füllt die andere. Und dieses Bild hat mir sehr gut gefallen. Ich empfange Gottes Gnade. Das ging mir ganz praktisch letzte Woche, vorgestern, als es so, hat es bei uns gewittert und geregnet, bei euch auch hier. Okay. Und eine Schwester musste dringend zum Arzt. Und ich bin nicht so ein toller Autofahrer, deshalb habe ich ja auch meinen Chauffeur heute mitgebracht. Und dann sollte ich auch noch ein Automatikauto fahren, weil kein anderes frei war. Und ich war eigentlich überzeugt, dass ich das kann, aber ich habe dieses Auto nicht aus der Garage gekriegt. Und dachte ich, was mache ich jetzt? Die Zeit eilte. Aber Petra, die eigentlich zum Sport wollte, ging nicht zum Sport, weil es gewitterte. Und mit ihrem Auto kann ich kurze Strecken fahren. Und so hatte Gott schon das vorbereitet. Extra für Petra ein Gewitter geschickt, damit ich mit ihrem Auto die Schwester zum Arzt fahren kann. Bilde ich mir jetzt mal ein. Jesus fasste ja die Summe der Gebote zusammen mit dem bekannten Satz: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, was ist denn jetzt notwendig? Wir wollen ja, dass es praktisch wird, wenn ich meinen Mitmenschen lieben soll wie mich selbst. Also ich vertraue Ihnen an, wir Schwestern sind manchmal genauso unmöglich wie jeder andere. Und da ist das Lieben gar nicht so leicht. Manchmal versteht man gar nicht, warum die andere so anders ist. Sie könnte doch so nett und freundlich wie ich sein. Aber etwas Wunderbares hilft täglich. Wann immer Sie mit jemandem Probleme haben, denken Sie nicht über die Probleme nach, entscheiden Sie sich: Im Namen Jesu will ich dich, will ich sie lieb haben. Und ich segne sie im Namen Jesu. Da passieren Wunder, nicht unbedingt mit dem anderen, aber im eigenen Herzen. Denn wer anderen Gnade gewähren will, muss ihn zuerst einmal akzeptieren. Und das kann ich wiederum durch Gnade. Anstatt mich über den anderen aufzuregen, was natürlich auch passiert, oder schlecht über ihn zu reden, weil er ja angeblich so schlecht ist, bitte ich Jesus um die Gnade, ihn annehmen zu lernen, ihn verstehen zu lernen, wie er ist. Dann neigen wir Frauen besonders dazu, zu vergleichen oder manchmal auch zu bevormunden. Du musst dich so verhalten, wie ich es für gut befinde. Aber das verhindert ein gnädiges Verhalten. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen in den Ehen zugeht, wer da das Sagen hat oder ob Sie Kompromisse schließen. Eine liebevolle Einstellung zum Mitmenschen entspannt viele Situationen. Mein Sturkopf übergebe ich, also ich bin Westfale, muss ich dazu sagen. Die Ostwestfalen haben ihren Kopf aus Holz geschnitzt bekommen. Man sagt uns auch noch etwas ganz Schlimmes nach, dass wir zum Lachen in den Keller gehen. Aber das stimmt nicht immer. Aber ich wollte nur sagen, wir sind so stur und deshalb fühle ich mich bei den Schwaben auch so wohl. Die sind nämlich auch so stur. Also, und Sie kennen das sicher auch in der Ehe, ne? Welcher Sturkopf ist da der Größte? Und da ist es dann wunderbar, wenn man lernt, oh, jetzt schenkt Gott mir die Gnade nachzugeben, aus lauter Liebe. Und unter uns Schwestern müssen wir das auch immer wieder neu lernen. Nein, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, manches muss man auch ausdiskutieren. Aber weil wir von Gott so angenommen sind, können wir einander annehmen im Namen Jesu. Bevor wir beten, möchte ich Sie zu einem Experiment einladen. Ich habe hier einen Zettel für jeden, da ist diese Folie mit dem römischen Brunnen drauf. Aber hier oben steht noch mehr drauf. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Oder lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Ich lade sie ein, das jeden Morgen zu beten. Und sie werden erleben Gottes wunderbare Gnade im Alltag, auch wenn sie manchmal gar nicht daran denken. Und zur Erinnerung auch noch ein Satz aus 1. Korinther 1, Vers 4. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Also, und das wünsche ich Ihnen, probieren Sie es aus, wenn Sie so vergesslich sind wie ich. Das klebt bei mir am Schrank, damit ich es jeden Morgen sehe und beten kann. Aber es klappt wirklich. Gott nimmt uns ernst in dem, um was wir bitten. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich bete und dann beten wir gemeinsam, Vater unser. Steht man hier auch? Gut, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, jetzt bitten wir dich, dass du das Gehörte und dein Wort tief in unsere Herzen senkst, damit wir im Alltag lernen, aus deiner Gnade und mit deiner Gnade zu leben. Wir loben und preisen dich darüber, dass du uns so sehr liebst und dass du alles getan hast. Wie du wollen wir lernen, so zu leben, dass unser himmlischer Vater geehrt wird. Und wir beten weiter, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Gnade genügt, darauf will ich vertrauen. Das ist doch einfach ein wunderbares Motto. Vielen Dank. Also, und ich bin übrigens Schwäbin und ich liebe die Westfalen, weil ich habe auch schon manchmal gedacht, wir passen sehr gut zusammen. Ja, dann freuen wir uns, dass wir Sie für nächsten Sonntag wieder einladen können zum Gottesdienst.
Ich spreche uns einen Segen zu aus dem 1. Petrusbrief. Da stehen Sie dazu auf. Wer kann, wem es möglich ist. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.